Schön, dass wir wieder unterwegs mit Jesus sind. Diesmal möchten wir in eine Stadt gehen namens Kapernaum. Ihr habt sie sicherlich in den letzten Malen schon hier an der Wand gesehen. Eine Stadt am See Genezareth im Norden des israelischen Gebietes. Eine Stadt, die durch die griechische Welteroberung auch stark beeinflusst wurde, die ein Gemisch an Völkern hatte und die nicht sehr reich war. Eine Stadt, in der es durchaus Armut gab, in der, ich denke mal, so 80% der Leute am Existenzminimum lebten. Das heißt, sie konnten sich keinen großartigen Komfort leisten. Sie lebten oft von der Hand in den Mund und sie hatten sicherlich auch eine Vielzahl an Problemen. Nicht nur die Probleme, die man sich selber macht, die man vielleicht nicht haben müsste, sondern auch wirkliche Existenzprobleme. Denn die Welt war damals in Aufruhr. Und wir wollen doch dem Jesus, von dem wir gehört haben, dass er so unwahrscheinlich Tolles tut, dem wollen wir einfach mal still nachfolgen. Wir wollen mit ihm unterwegs sein. Und er war gerade im öffentlichen Auftreten gewesen. Er hat in einer Synagoge für Aufsehen, vielleicht auch für Aufruhr gesorgt. Und Menschen mussten sich entscheiden, bin ich für ihn oder bin ich gegen ihn? Und es gab viele, die gegen ihn waren, weil er so forsch auftrat. Aber es gab unwahrscheinlich viele aus der Gegend, die haben gesagt, das könnte der sein, der uns aus dieser Misere hilft. Der hat ein Herz für Menschen. Der tritt nicht nach unten und kratzt nach oben, sondern er macht es andersrum. Er tritt nach oben und andersrum. Er tritt nach oben und streichelt die Unteren. Danke. Genau. Und den müsst ihr erst mal finden. Denn bei den meisten Menschen ist es so, dass sie höher hinaufkommen wollen. Sie wollen aus ihrem Leben etwas machen. Sie wollen Karriere machen. Sie wollen irgendwas erreichen. Ich frage mich natürlich aus der großen Perspektive, für wen? Für das Grab? Ich weiß es nicht. Aber es steckt so im Menschen drin. Und da ist einem jedes Mittel recht. Und dann fragt man sich, warum muss das sein? Es schafft so eine Menge Unfrieden, so eine Menge Ärger, so viel Zerwürfnis. Ist das wirklich das, was das Leben, so das Höchste des Lebens ist? Und jedenfalls war es Zeit, sich zurückzuziehen. Und Jesus ging mit seinen Jüngern in ein kleines Häuschen. Er war eingeladen bei Petrus und Andreas. Die beiden waren Geschwister. Petrus wird auch Simon genannt. Das heißt, den Namen Petrus hat er erst später bekommen. Also er war eingeladen, dort zu Gast zu sein und am Abend so ein Stückchen die Ruhe eines abgeschlossenen Raumes zu genießen. Nicht mehr in der Öffentlichkeit, wo man immer in Aktion sein muss, man muss sich verteidigen, man muss etwas präsentieren, man wird von vielen Leuten kontaktiert und angefragt. Nein, endlich mal ausatmen, mal die Seele baumeln lassen und zu Gast sein bei Petrus und Andreas. Und wir lesen diese kleine Geschichte, das sind nur zwei Verse, lesen wir in drei Evangelien, in Markus, in Matthäus und in Lukas. Und ich möchte sie nach Markus lesen. Sie steht in Markus 1, die Verse 29. Moment, ich lese etwas später. Ja, 29 bis 31. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder. Und sofort sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand, richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Jesus kam in das Zuhause von Simon
und Andreas. Und nicht, dass damit die Probleme weg wären, sondern die Probleme lagen dort im Bett. Die Schwiegermutter von Simon war krank und er erfuhr es. Und wir lesen hier in Markus, dass er ihre Hand ergriff, sie aufrichtete und daraufhin das Fieber sie verließ und sie ihnen diente. Wir lesen diese Geschichte in Abwandlung in Matthäus. Dort lesen wir, dass Jesus ihre Hand anrührte. Oder wir lesen in Lukas, dass die Jünger Jesus baten, dass er was tun sollte. Und in Lukas steht, Jesus beugte sich über sie und bedrohte das Fieber. Schon eine spannende Geschichte. Also zuerst rebelliert es in mir, weil so mit Kranken umzugehen, ist etwas fahrlässig. Wenn ein Mensch Fieber hat, dann hat er das nicht ohne Grund. Das Fieber ist ja nicht die Ursache, sondern die Wirkung. Und das Fieber ist auch zu was nützlich. Das Fieber möchte den Körper heilen. Es möchte, dass die ganzen Abwehrstoffe sich vermehrt bilden können, in jede Ritze des Körpers eindringen können und dort die Krankheit bekämpfen können. Das Fieber ist nicht unwichtig. Es einfach so wegzudrücken, also ich erinnere mich so an, was gibt es da für Medikamente? Zetamol und wie sie alle heißen, Acesal, die fiebersenkenden Mittel, die soll man ja auch nur mit Vorsicht anwenden, weil es macht Sinn. Und wenn jemand Fieber hat, dann braucht er Ruhe. Dann braucht er keine Tätigkeit und jetzt rumwuseln und vielleicht noch Essen machen und so weiter, sondern er braucht Ruhe. Und das Fieber wird dann, wenn es seinen Dienst getan hat, von allein wieder gehen. Deswegen dachte ich, naja, ist schon etwas komisch. Aber ich sage mir auch, Jesus wird wissen, was er tut. Er weiß, was er tut. Und was mir auch aufgefallen ist, er spricht kein Gebet. Jesus betet nicht. Unser einer wäre doch so, dass wir sagen, oh, lieber Vater im Himmel, bitte heile diese Krankheit. Schenk Gesundung. Jesus tut das gar nicht. Er tut es in keiner der drei abgewandelten Geschichten. Sondern er sucht zuerst die Kommunikation mit dem Kranken oder mit der Kranken. Und ich glaube, dieser Augenblick ist etwas ganz Wichtiges. Jesus sieht, was los ist. Und er blickt ganz tief. Und wir dürfen dieses von Jesus lernen. Wir dürfen lernen, tiefer zu blicken, als man normalerweise gewohnt ist. Was ist es, die Ursache dieser Krankheit? Warum geht es der Schwiegermutter so schlecht? Hat er eine Ursache gefunden? Ist es vielleicht, dass sie gehört hat, jetzt kommt Jesus ins Haus und hat so etwas gesteigertes Lampenfieber? Also ich meine, also bestimmte Situationen, die vor einem stehen, die können einen schon krank machen. Nur der Gedanke daran, der kann einen schon niederwerfen. Und sie wusste ganz genau, dass dieser Jesus, der war umstritten. Und der im Haus und dann eine Begegnung? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Jesus hatte den Blickkontakt gesucht. Und dann hat er, so lesen wir es in Markus, ihre Hand ergriffen. Ich glaube, dass unser Jesus ein Arzt vom Feinsten war. Die normalen Ärzte müssen viel lernen, bevor sie Arzt werden dürfen. Und zwar müssen sie sich auskennen über die Anatomie des Körpers. Also sie müssen jeden Knochen mit lateinischen Namen benennen können. Und sie müssen ziemlich genau wissen, wie der Blutkreislauf funktioniert, wie das Abwehrsystem funktioniert, wie alles ineinander greift. Das ist so viel Wissen, dass es so eines der Königsstudien ist, die man tun kann. Und das reicht nicht, sondern sie müssen auch wissen, wie sich Krankheiten, also was es für Krankheitsursachen gibt. Und da gibt es wirklich Tausende von Krankheitsursachen. Sie müssen wissen, wie sich diese Krankheiten äußern, wie man sie also sieht, wie man sie wahrnimmt. Und jede Krankheit kann sich unterschiedlich äußern. Und dann müssen Sie noch wissen, was es für unterschiedlich aufgebaute Körper gibt, mit den unterschiedlichsten Eigenschaften der Körper. Und Sie müssen nach Möglichkeit für jeden Körper, für jede Seele und für jede Krankheit und für jede Krankheitsursache irgendeinen Weg daraus finden, dass der Körper nachher wieder besser gesunden kann. Und da ahnt man schon, was das für ein Gebiet ist. Das ist schier unglaublich. Und deswegen sind Ärzte Künstler. Also Sie können niemals ganz wissen, was nötig ist, sondern Sie haben auch so einen Instinkt und ein Gespür, was hilft. Und oft sagt man, ist allein die Anwesenheit des Arztes quasi wie ein Placebo, das wirkt, wenn der Arzt sagt, so, Sie nehmen mal das und das wird helfen. Und der Patient nimmt das auf wie Balsam und weiß, ja, das wird helfen. Und dann weiß die Wissenschaft, na klar, die Hälfte dieser Wirkung geht auf die Placebo-Wirkung zurück. Das nämlich allein, dass der Arzt das so bewusst und autoritätsgeladen sagt, dass das dem Kranken gut tut und dass es eine Gesundung schafft. Und ich glaube, dass Jesus hier auch wirklich Arzt war, in dem Sinne eines natürlichen Arztes. Also er hat unwahrscheinlich viel gewusst darüber. Er hat es in der Intuition gehabt. Er hat den Durchblick gehabt. Und ich glaube auch, dass in jedem Menschen so ein inneres Wissen steckt, was viel mehr ist, als wir uns zutrauen würden. Dass wir erahnen können, was los ist. Und ganz viel hängt ja auch mit der menschlichen Seele zusammen. Die Zustände der menschlichen Seele. Warum wird man zum Beispiel ausgerechnet nach einer Aktivität krank und nicht während einer Aktivität? Immer wenn eine große Sache geschafft ist, dann kommen die Krankheiten angepurzelt. Ja, ist doch normal. Weil der Körper dann weiß, also die Seele, die fährt runter und der Körper weiß, jetzt kann ich krank machen, jetzt störe ich nicht. Und das finde ich so spannend, wie fein das eingeregelt ist. Und Jesus hier ist nicht nur Arzt, sondern er ist vor allen Dingen auch die Hoffnung der Armen. Denn nach dieser Begebenheit, nachdem Jesus geheilt hat, kam an aus der ganzen Umgebung und die Armen und Kranken und die Verrückten und die wollten geheilt werden von ihm. Also er hatte richtig zu tun, weil die konnten sich keinen Arzt leisten. Die waren arm. Die hatten keine Hilfe. Die hatten nicht so ein sorgfältig ausgeklügeltes Gesundheitssystem, wie wir haben, sondern die waren wirklich ganz schlecht dran. Und Jesus war Arzt und als Lehrer, damals war man auch so ein Stückchen Arzt. Das gehört dazu. Das gehörte quasi zur Allgemeinbildung des Rabbi-Seins. Und man wusste also, das und das könnte helfen. Und Jesus ergriff die Hand von der Schwiegermutter. Und ich finde das auch ein ganz tolles Symbol. Also wenn ich mir ja vorstelle, ich bin krank und liege im Bett und da greift jemand meine Hand und will mich aufrichten, was muss ich tun? Also mit einer geht es ein bisschen schwer. Ja, ich bin schlapp, ich nehme meine beiden Hände. Und bevor ich meine beiden Hände nehmen kann und dem Arzt festhalten kann, dass er mich aufrichtet, muss ich alles andere loslassen, was ich in meinen Händen habe. Das heißt, all das, was mich beschäftigt, wo ich denke, das muss unbedingt zum Leben gehören, das muss ich jetzt halt festhalten. Weil all das, was mich in Unruhe bringt, was mich vielleicht sogar auch krank macht, all das muss ich loslassen. Und ich finde, für einen Kranken ist es eine sehr gute Übung, loszulassen. Nicht viele können das. Wenn der Körper sagt, ich bin krank, dann sollte man das respektieren, man sollte dem Körper gewähren und alles andere loslassen. Und dann erst kann der Arzt in einem auch wirklich heilen. Und in dem Augenblick, wo die Schwiegermutter losgelassen hat, konnte sie die Hand von Jesus ergreifen. Und Jesus hat sie hochgezogen und das Fieber verließ sie. Wir lesen das so, es ist fast wie ein Wunder. Und ich weiß nicht, ob man das so glauben kann. Es ist so unglaublich. Aber als ich am Mittwoch von Robert gerufen wurde, da dachte ich auch, es ist doch unglaublich. Der ruft mich an dem einzigen Tag im Jahr, wo ich mittwochs früh mal da bin und dazu noch am Sonntag eine Predigt über Heilung halte. Und das ist nicht nur Theorie, sondern das ist Praxis. Und glaubt mir, wenn man für einen Kranken oder für eine Kranke betet, dann ist das nicht einfach, weil man ist sich der ganzen Verantwortung bewusst, die man hat. Man ist sich bewusst, dass man auch keine falschen Hoffnungen wecken darf, weil weil das ebenfalls nicht gut wäre, auch jetzt etwas herbeizu beten, was nachher vielleicht doch nicht eintritt. Und dann auch den Glauben mitzubringen, dass Gott Dinge tun kann, die normalerweise nicht so einfach gehen. Und all das ist eine Herausforderung auch für den, der gerufen ist, für Kranke zu beten. Und deswegen war ich so froh und glücklich, als Robert mich am Donnerstag angerufen hat und hat gesagt, du, es ist besser geworden. Die Kraft ist noch nicht da, aber es ist besser geworden. Und da habe ich mir gedacht, ist nicht schön? Auch ich als einer, der Verantwortung trägt und der alles im Griff haben möchte, kann loslassen. Auch ich kann einfach mich dem ausliefern, der das Leben trägt, der das Leben darstellt. Und Jesus Christus heißt nicht umsonst Christus, weil Christus das Synonym für das Leben ist. Er ist das Leben. Er ist die Kraft, die das Leben bewirkt. Er kennt alles, was zum Leben gehört und zu einem guten Leben hilft. Und er ist es auch, der heilt. Aber bei all den Wundern über die Heilung möchten wir eins nicht vergessen. Dass es nämlich noch ein viel größeres Wunder ist, dass wir Gesundheit erleben können. Und der Zeitgenosse von Jesus, der Philon, von dem ich euch schon hin und wieder was erzählt habe, der lebt in Alexandria, war ein Jude und er hat viele Gedanken, die auch Jesus gehabt hat, bewegt, aber die beiden kannten sich nicht. Und er hat gesagt, es gibt Güter des ersten Ranges und des zweiten Ranges. Güter des ersten Ranges sind, wenn es sich um den Körper handelt, vollkommene Gesundheit. Wenn es sich um Schiffe handelt, eine ohne Gefahr vollendete gute Seefahrt. Oder wenn es sich um die Seele handelt, ein Gedächtnis, das nicht vergisst, was im Gedächtnis behalten zu werden verdient. Güter zweiten Ranges sind solche, die in einer Wiederherstellung bestehen. Also die Genesung von Krankheiten, die glückliche Errettung aus den Gefahren einer Seefahrt, die aus dem Vergessen hervorgehende Wiedererinnerung. Und sehr nah verwandt mit dieser ist die Sinnesänderung, die nicht zu der ersten, der obersten Klasse der Güter gehört, sondern zu der nach ihr kommenden, die zweite Stelle einnimmt. Ich finde das so klasse formuliert. Der hat also auf den Punkt gebracht, es gibt Dinge, die sind ersten Ranges. Für uns selbstverständlich. Wenn ich gesund bin, mache ich mir keine Gedanken um die Gesundheit, sondern merke immer dann den Schatz der Gesundheit, wenn ich krank bin. Oder wenn alles im Fluss ist, interessiert es mich nicht, werde ich abgestumpft, denke nicht drüber nach. Ich denke immer erst drüber nach, wenn irgendwas nicht stimmt. Und so sagt er das auch zum Beispiel mit der Sinnesänderung, mit der Reue. Die ist erst dann da, also wenn alles stimmt, wenn alles gut läuft, dann denkt man gar nicht drüber nach. Und dennoch sagt er, sind das Güter ersten Ranges. Und wenn ihr Gesundheit habt, vollkommen gesund ist, glaube ich, keiner. Aber wenn ihr Gesundheit habt, dass ihr am Tag immer wieder Momente habt, wo ihr sagen könnt, schön, ich habe jetzt keine Schmerzen, ich kann jetzt genießen, es geht mir jetzt gerade gut. Dann wisst ihr, ist das ein Gut ersten Ranges. Und dafür können wir stündlich Danke sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Körper und die Seele so ein hohes Maß an Struktur und Ordnung aufrechterhalten kann, in diesem, was wir Leben nennen, dieses Wunderleben. Das ist so etwas unwahrscheinlich Wunderbares, dass es noch viel wunderbarer ist als die beste Heilung. Und das dürfen wir uns merken. Und Jesus ist hier zu uns gekommen, um uns dieses Leben zu führen, um uns diese Verbindung zwischen den Menschen und auch zwischen dem, also auch zu dem zu führen, dass Menschen das tun können, was ihrem Leben gut tut. Und ich finde, das ist eines der großartigsten Sachen, wenn ein Mensch, egal ob er ganz oben dient oder ganz unten dient, dass er seinen Dienst mit Freude und Würde tun kann. Davon hängt es ab. Nicht, ob ich ganz oben bin oder ob ich ganz unten bin. Und was macht die Schwiegermutter, als sie gesund geworden ist? Sie dient. In einem lesen wir, sie dient Jesus. In dem anderen lesen wir, sie dient den Menschen. Und das Dienen, der Dienst am Menschen, ist das, was im Leben das Wichtigste ist. Dieser Dienst am Menschen schafft uns selber eine Zufriedenheit und Genugtuung, die wir Frieden nennen, die wir Glück nennen. Und wenn wir irgendetwas tun, denken wir daran, dass es dem Dienst am Menschen sein soll. Denn Jesus sagt selber, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir persönlich getan. Und das habt ihr damit dem Leben getan. Und damit seid ihr in meinem Sinn, seid in meinem Dienst und euer Leben hat Glück und darf glücklich sein. Und dass es uns gelingt, auch immer wieder auch diese Hand des Arztes zu ergreifen, sich von ihm aufrichten zu lassen, sich heilen zu lassen, Dinge loszulassen, die einen festhalten, die einen beschäftigen, die einen vielleicht auch manchmal hindern. Und dass wir dann in den Dienst kommen am Menschen, ganz egal, wo du stehst, ganz egal, was du arbeitest oder wem du dienst, dass du diesen Dienst am Menschen in Jesu Namen für dich in Anspruch nehmen kannst und daran glücklich wirst. Das wünsche ich uns allen. Amen.